Gnade euch und Friede von Gott dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ich bringe euch die Predigt heute Morgen aus dem 1. Korintherbrief im 1. Kapitel, die Verse 10 bis 17. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid, in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemanden von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. So kann doch niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in der Geschichte der Kirche ging es nicht immer nur friedlich zu. Es gab immer wieder Streitigkeiten und Spaltungen, auch unter Christen. Wir lesen hier von der Gemeinde in Korinth, aber auch die Reformation, die eben schon mal erwähnt wurde, ist ein bekanntes Beispiel. Ja, die evangelische Bewegung entstand und die katholische Kirche ist, anders als bisher, schon bald nicht mehr die einzige Kirche. Schon bald entstehen protestantische Kirchen. Aber auch innerhalb von Gemeinden gibt es immer wieder Spaltungen und Parteiungen. Denken wir mal ein paar Jahre zurück an die Corona-Zeit. Ja, nicht nur unser Land, nicht nur unsere Politik war gespalten. Auch in Kirchen, auch in Gemeinden gab es Spaltungen. Es gab die einen Gemeinden, die das Gebot des Staates befolgt haben und keinen Gottesdienst gefeiert haben. Und dann gab es die anderen, die sich dem Staat widersetzt haben und trotzdem Gottesdienste feierten. Ja, diese Entscheidungen, die da getroffen wurden, die fielen keinem der Verantwortlichen in der Gemeinde einfach. Das Hauptproblem, das durch diese Diskussionen entstanden, war aber vor allem der Streit durch die unterschiedlichen Positionen. Ja, man hat sich gegenseitig vorgeworfen, die Dinge völlig falsch zu sehen. Und über der Corona-Frage haben sich viele Gemeinden deshalb gespalten. Viele Gemeinden kämpfen bis heute noch mit den Konflikten der damaligen Zeit. Mitglieder haben die Gemeinde verlassen, Misstrauen zwischen Geschwistern ist entstanden, Vertrauen in die Ältesten und Pastoren ging verloren. Ja, auch in christlichen Gemeinden, auch unter Geschwistern gibt es immer wieder Streit. Es gibt Spaltungen, es gibt Parteiungen, obwohl wir eigentlich wissen, dass das nicht gut ist. Vielleicht ist dir diese Tatsache auch schon mal als Vorwurf von einem Nichtchristen entgegengekommen. Ja, ihr Christen, ihr seid doch Heuchler. Ihr erzählt uns von Versöhnung, von Liebe, aber selber habt ihr eigentlich auch nur Spaltung und Streit in euren Gemeinden. Ja, ihr schafft es nicht mal, die Einheit unter euch herzustellen. Wie soll ich eure Botschaft eigentlich ernst nehmen? Bevor ihr mir mit dem moralischen Zeigefinger kommt, geht erstmal nach Hause und kehrt vor eurer eigenen Haustür. Und in gewisser Weise haben sie ja auch recht. Der Abschnitt, den wir hier gerade gelesen haben, der zeigt uns ganz deutlich, wie wichtig Einheit ist. Er fordert uns auf, diese Einheit zu suchen und anzustreben. Und deshalb wollen wir uns diesen Aufruf zur Einheit heute Morgen genauer anschauen. Und dazu haben wir drei Punkte. Zuerst wollen wir uns anschauen, was das Problem mangelnder Einheit ist. Dann wollen wir uns anschauen, was die Basis echter Einheit ist. Und als drittes wollen wir das Ziel unserer Einheit anschauen. Paulus ruft in diesem Abschnitt sowohl die Korinther als auch uns auf, Einheit zu haben. Das Problem damals in Korinth war, dass die Korinther eben keine Einheit hatten. Unter ihnen entstanden Gruppierungen. Die Mitglieder der Gemeinde haben großen Wert darauf gelegt, sich zu einer bestimmten Person zugehörig zu fühlen. Zu Apollos, zu Paulus, zu Petrus. Man kann das vielleicht ein bisschen so verstehen, wie heute Fußballfans Fußballclubs bilden. Nur, dass das halt eben nicht im Fußball, sondern in der Gemeinde passiert. Es gab die Paulus-Fans, es gab die Apollos-Fans, es gab die Petrus-Fans. Und auch wenn die damals keine Trikots anhatten, die Gruppierungen waren real. Ja, stell dir es mal vor, es ist Sonntagmorgen in Korinth, Gottesdienst, und eine Gruppe sitzt auf der linken Seite. Die andere Gruppe sitzt in der Mitte und die anderen auf der rechten Seite. Dann ist der Gottesdienst vorbei, man bleibt noch, um ein bisschen Gemeinschaft zu haben und miteinander zu reden, aber natürlich nur in der eigenen Gruppe. Dann lädt man vielleicht noch jemand nach Hause ein, aber natürlich nur die Leute aus der eigenen Fangruppe. Das klingt vielleicht absurd, das klingt vielleicht bizarr, aber das ist das, was die Situation damals war. Die Korinther lebten nicht in Einheit. Und das wurde von Paulus hier sehr scharf kritisiert, weil mangelnde Einheit ein Problem ist. Ja, die Korinther, sie waren nicht gemeinsam unterwegs. Sie betrachten sich gegenseitig in kleinen Untergruppen. Sie haben im Streit gelebt. Ja, wahrscheinlich kennst du Streit auch aus anderen Bereichen deines Lebens. Manchmal haben wir Streit in der Familie, mit Freunden, Streit auf der Arbeit. Egal wie Streit ausschaut, wir wissen eigentlich, was die Bibel sagt, nämlich, dass Streit nicht gut ist. Ja, unser Auftrag ist es, in Frieden miteinander zu leben, unsere Nächsten zu lieben und nicht zu hassen. Und trotzdem gehört Streit in unserer gefallenen und sündigen Welt leider dazu. Die Bibel sagt uns klar und deutlich, dass wir diesen Streit vermeiden sollen. Dass wenn Streit passiert, dass wir um Vergebung bitten sollen, dass wir Frieden suchen sollen. Streit in der Gemeinde, Streit unter Geschwistern ist allerdings noch viel problematischer als die anderen Formen des Streits. Das sehen wir anhand der Reaktion von Paulus hier auf die Berichte, die er aus Korinth gehört hat. Das zentrale Problem des Streits in der Gemeinde ist, dass der Streit die Grundlage der Gemeinde angreift und erschüttert. Ja, die Grundlage der Gemeinde ist das Evangelium. Die Gemeinde steht und fällt mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus. Erinnert euch mal zurück an die Verse 1 bis 9. Da wurde erklärt, dass wir Teilhaber sind, Teilhaber an der Gnade von Jesus Christus durch Jesus Christus. Dass er es ist, der uns errettet hat, dass er es ist, der uns heiligt und bis zum Ende sicher durchtragen wird. Ja, gerade in den Versen davor wird uns gezeigt, welche Fülle und welcher Segen uns in Christus zuteil geworden ist, dass wir durch ihn gerettet sind und dass wir durch ihn überaus reich beschenkt wurden. Diese Fülle, diesen Segen, den wir durch seine Gnade bekommen haben, den zerstören wir und beschädigen ihn durch die mangelnde Einheit. Ja, Vers 13 sagt uns ganz deutlich, wie Streit das Fundament der Gemeinde angreift. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Die logische Antwort auf diese Frage muss Nein lauten. Das Problem hier, die Korinther verhalten sich so, als würden sie hier mit Ja antworten. Christus ist nicht zerteilt. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Er ist für uns gestorben, niemand anderes. Nicht Paulus, nicht Kephas, nicht Apollos. Wenn wir uns in unserer Gemeinde aufteilen, wenn wir glauben, dass der eine zu Paulus, der andere zu Apollos gehören kann, dann geht das schief. Das Problem mangelnder Einheit betrifft nämlich den Kern unseres Glaubens. Das, was die Korinther gemacht haben, das ist so fatal, weil das Evangelium, weil die Glaubwürdigkeit des Evangeliums hier auf dem Spiel steht. Ja, das wird deutlich, dass indem Paulus fragt, ist etwas Paulus für euch gekreuzigt worden? Seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ja, wenn wir das lesen, dann fällt uns auf, das kann nicht stimmen. Ja, Paulus ist nur ein Mensch. Er kann die Schuld von uns niemals am Kreuz getragen haben. Er ist nicht Gott, wir können niemals auf seinen Namen getauft werden. Ein Evangelium, das auf den Werken von Menschen aufbaut, das auf die Werke von Menschen fixiert ist, das ist keine gute Nachricht. Das ist pure Hoffnungslosigkeit. Das Evangelium ist für die Gemeinde wie das Fundament von einem Haus. Ein Fundament, das gegossen ist aus Beton und das felsenfest steht. Mangelnde Einheit ist aus diesem Grund eine echte Gefahr. Denn wenn dieses Fundament angegriffen wird, dann steht das Haus nicht mehr stabil. Wir müssen in der Geschichte der Gemeinde nicht lange zurückdenken, bis uns Gemeinden einfallen, wo durch mangelnde Einheit die ganze Gemeinde zusammengebrochen ist. Wir haben durch die Corona-Zeit gemerkt, wie wertvoll Frieden, wie wertvoll Einheit ist und wie problematisch es ist, wenn wir Streit und Differenzen in unseren Gemeinden haben. Gleichzeitig wird ein solches falsches Evangelium, eine mangelnde Einheit, dem Anspruch Jesu nicht gerecht. Ja, Jesu will nicht, dass die Zugehörigkeit zu einem Menschen, wer auch immer es sein mag, den Platz einnimmt, der eigentlich ihm zusteht. Jesus steht es zu, dass du mit Vers 12 sagst, ich aber gehöre zu Christus. Die Zugehörigkeit zu ihm, die enge Verbindung mit ihm, das ist genau das, was Jesus möchte. Wenn wir in unserer Zugehörigkeit zu unserem Menschen über die Zugehörigkeit zu Christus stellen, dann erniedrigen wir ihn. Fehlende Einheit ist also häufig ein Zeugnis von mangelnder Gottesfurcht. Ja, fehlende Einheit weist uns darauf hin, dass sich unser Fokus verschoben hat. Fehlende Einheit sucht nicht nach dem himmlischen, ewigen Ruhm, sondern nach dem menschlichen, irdischen Ruhm. Wir drehen uns dann um uns selbst. Wir sind fokussiert auf uns und verlieren Gott aus dem Blick. Wenn wir darüber sprechen, dass mangelnde Einheit ein Problem ist, dann ist es aber auch wichtig, dass wir das nicht falsch verstehen. Uns wird hier ganz eindeutig gezeigt, dass Einheit wichtig ist und dass Streit falsch ist. Aber heute sehen wir das oft im Blick auf die Einheit aller Christen. Wir richten unseren Fokus ganz schnell darauf, die weltweite Gemeinde im Blick zu haben. Und Einheit mit Christen auf der ganzen Welt ist gut. Versteht mich nicht falsch. Ich möchte nur warnen, dass wir hier die Ortsgemeinde nicht aus dem Blick verlieren. Einheit mit Christen auf der ganzen Welt zu suchen, ist nämlich deutlich einfacher, als die Einheit mit den Christen hier in unserer Gemeinde anzustreben. Die Einheit hier in der Gemeinde in Tübingen ist viel enger, viel persönlicher, weil wir die Gemeinde kennen, weil wir die Menschen in der Gemeinde kennen. Es ist schön, wenn wir diese Leute in der Gemeinde kennen. Es ist aber oft auch herausfordernd. Ja, wenn wir jemanden kennen, dann kennen wir nicht nur die schönen, sondern auch die weniger schönen Seiten. Ich glaube, wir legen den Fokus im Suchen nach der Einheit so oft auf die weltweite Gemeinde, weil wir die Christen dort nicht kennen. Oder um es vielleicht ein bisschen drastischer auszudrücken, die Christen am anderen Ende der Welt können dir nicht jede Woche auf die Nerven gehen. Ich glaube, dass die Herausforderung, die uns heute in den Gemeinden davon abhält, Einheit zu suchen, nicht das Bilden von Fanclubs ist, nicht das Streiten über theologische Unterschiede. Die Herausforderungen sind viel banaler. Wir streiten uns über den Stil der Einrichtung hier im Gottesdienstraum. Wir streiten über die Deko und wo sie stehen soll und wie viel Deko wir überhaupt brauchen. Wir streiten uns über den Musikstil, wie alt die Lieder sein müssen oder sein dürfen, die wir singen. Wir streiten uns darüber, mit welchen Instrumenten diese Lieder begleitet werden sollen. Manchmal streiten wir vielleicht auch über kleine Gewissensfragen, die eigentlich in der Freiheit jedes einzelnen Christen liegen. Eines der gefährlichsten Dinge für unsere Einheit ist es, wenn wir unwichtige Dinge zu essentiellen Dingen machen. Wenn wir alles von Fragen abhängig machen, die eigentlich nicht so wichtig sind. Das ist die Herausforderung, die wir haben, wenn wir Einheit in unserer Gemeinde erlangen wollen. Aber genau das sollte auch unser Ziel sein. Wir sollten Einheit anstreben. Wir sollten es lernen, diese Einheitskiller zu beseitigen, darüber hinwegzusehen, gute Kompromisse zu finden. Die Einheit mit unserer Nächsten in der Gemeinde ist so wichtig, weil der Kontakt so viel enger, so viel persönlicher ist. Die Einheit mit den Christen hier in unserer Gemeinde ist aber nicht nur wichtiger, sondern auch so viel schöner. Deshalb sollten wir in erster Linie darauf bedacht sein, die Einheit zu den nächsten Geschwistern zu suchen. Denn wenn das nicht gegeben ist, dann ist das keine Kleinigkeit. Dann haben wir, das haben wir hier gesehen, ein großes Problem. Den Korinthern ging es ebenso. Ihr Problem war der Streit in den eigenen vier Wänden. Sie haben untereinander gestritten, sie haben untereinander Parteien gebildet. Viel zu oft schauen wir über solche kleinen Problemchen hinweg. Wir tun so, als ob das nur Kleinigkeiten wären. Die Größe des Problems wird uns aber dann deutlich, wenn wir noch einmal Vers 14 lesen. Da sagt Paulus: Ich danke Gott, dass ich niemanden von euch getauft habe. Der Paulus sagt das nicht, weil er kritisch gegenüber der Taufe eingestellt ist. Ja, normalerweise freut man sich, wenn jemand getauft wird. Normalerweise freut man sich, wenn man jemanden taufen darf. Was Paulus hier macht, ist, er zeigt ganz deutlich, dass er sich von den Spaltern, von den Aufrührern distanziert. Er sagt ganz bewusst, ja, ich bin froh, dass wenige von euch für mir getauft wurden, weil ich will nichts mit euren Spaltereien zu tun haben. Ich will meinen Fanclub nicht vergrößern und nein, ich will eigentlich nicht mal, dass es überhaupt diese Fanclubs gibt. Er unterstreicht nochmal, wie problematisch es ist. Er zeigt ihnen nochmal das Zentrum ihres Glaubens auf, nämlich Christus, um den sich alles drehen soll. Ja, um ihn soll sich alles drehen, nicht um den Pastor, der dich getauft hat, nicht um irgendeinen Prediger, der dir gefällt, nicht um deinen Musikgeschmack und auch nicht um deinen Einrichtungsstil. Das Problem, das die mangelnde Einheit mit sich bringt, ist nicht klein. Das Bild von einer großen, blutenden Wunde hilft uns vielleicht, das zu verstehen. Ja, wenn sich jemand verletzt und stark blutet, dann muss man schnell, dann muss man entschlossen handeln. Man muss die Blutung unbedingt stoppen. Genauso ist es auch, wenn die Einheit in der Gemeinde nicht da ist. Genauso wie der Arzt bei der Behandlung der Wunde schnell handeln muss und entschlossen handeln muss, genauso müssen Pastoren und Älteste in solchen Situationen schnell handeln und reagieren. Fehlende Einheit ist gefährlich, das haben wir gesehen. Die Frage, die bleibt, ist aber, wie verhindern wir, dass unsere Einheit verloren geht? Wie stellen wir Einheit wieder her? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns anschauen, was echte Einheit eigentlich ist und worauf sich echte Einheit gründen muss. Das ist der zweite Punkt. Die Basis echter Einheit. Ja, die Einheit in der Gemeinde ist nicht selbstverständlich. Das sehen wir gerade hier in Korinth. Die Einheit ist auch nicht willkürlich. Sie entsteht nicht einfach so. Das sehen wir, wenn wir in die Praxis schauen. Einheit, ja, sich gegenseitig zu kennen, Gemeinschaft miteinander zu haben, das ist nichts, was ohne Aufwand passiert. Aber Einheit ist auch nichts, was ohne Voraussetzungen passieren kann. Das ist nicht nur in der Gemeinde so, sondern das ist überall so, wo wir Einheit haben. Bei Freundschaften baut die Einheit meist auf gegenseitige Sympathie. Darauf, dass man sich einfach gut mit dem anderen versteht. In der Ehe baut Einheit auf Sympathie, aber auch auf Liebe für den anderen. Darauf, dass man sich zum anderen hingezogen fühlt. Genauso braucht die Gemeinschaft in der Gemeinde auch eine Basis. Wenn man versucht, die Basis für die Einheit in der Gemeinde in der Sympathie zu suchen, dann gelingt das eben nur so lang, bis man jemanden in der Gemeinde findet, der einem nicht so wirklich sympathisch ist. Und das ist nicht so außergewöhnlich, so etwas passiert. Die Gemeinde ist schließlich keine Gruppe gleicher Menschen. Ja, wenn du dich hier mal umschaust, wen siehst du? Hier kommen Leute in die Gemeinde aus unterschiedlichen Altersgruppen, aus unterschiedlichen Hintergründen, manche aus unterschiedlichen Ländern. Die meisten hier haben wahrscheinlich einen anderen Beruf als du. Sie haben andere Interessen. All diese Faktoren scheinen, als ob die Einheit in der Gemeinde so ziemlich unmöglich wäre. Und ja, Einheit in der Gemeinde ist unmöglich, wenn du einen dieser Faktoren als Basis für die Einheit festlegst. Aus diesem Grund können wir die Einheit in der Gemeinde nicht auf diesen Faktoren festmachen. Sympathie, gleiche Interessen, das ist nicht das Fundament von unserer Einheit in der Gemeinde. Wir brauchen das Evangelium, den Glauben an Christus. Das ist der Grund, das ist das Fundament. Das sollte auch in Freundschaften und Ehe das Fundament sein. Aber vor allem in der Gemeinde sollte unsere Gemeinschaft in Gott wurzeln. Durch dieses Bild, das Paulus hier benutzt und dann für einige Verse ausführlich erklärt, wird uns diese Realität aufgezeigt. Er sagt, ich habe niemand getauft außer Crispus, Gaius und Stephanas. Ja, das sagt er nicht, weil es für uns wichtig zu wissen ist, wen er jetzt genau getauft hat und wen nicht. Er möchte uns zeigen, ihr seid alle auf Christus getauft, nicht auf irgendeinen Menschen. Eure Grundlage für die Einheit, das ist nicht die Zugehörigkeit zu einer Interessensgruppe, die Zugehörigkeit zu einer Meinung oder einer Person. Eure Einheit, die ist in Christus, auf den ihr getauft seid. Die Taufe, die symbolisiert das Sterben und das Leben in Christus. Die Erneuerung, die durch ihn in deinem Herzen passiert. Dadurch, dass wir zu ihm gehören, sind alle Gläubigen unsere Geschwister. In der Apostelgeschichte wird uns von dieser Einheit berichtet, den die Gemeinde in Jerusalem dort hatte. Und dort steht, die Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Ich glaube, man könnte sich kaum eine bessere Bezeichnung für die Gemeinschaft ausdenken. Ja, der Grund für die Enge der Gemeinschaft ist der Geist Gottes. Er hat die Gemeinde beherrscht. Er hat in der Gemeinde gewirkt. Durch ihn wurde die Gemeinschaft gestärkt und erhalten. Aber wie zeigt sich diese Gemeinschaft in der Praxis? Ich glaube, dass es einige Aspekte gibt, die uns die Einheit sichtbar machen. Zum einen drückt sich die Einheit dadurch aus, dass wir dasselbe bezeugen. Wir sind gemeinsam Zeugen des Kreuzes, indem wir nicht nur uns selbst in den Vordergrund stellen, sondern Jesus. Wir drücken durch unser Zeugnis aus, dass wir eins sind. Zum anderen sollte sich die Einheit auch in unserem Denken und auch in unserem Wollen zeigen. Ja, immer wieder benutzt das Neue Testament die Aufforderung an uns, seid eines Geistes. Das drückt ziemlich gut aus, was Einheit meint. Ja, Einheit ist mehr als nur ähnlich zu denken und zu wollen. Einheit bedeutet, gleich zu denken und zu wollen. Wir sollten danach streben, theologisch eins zu sein, dasselbe Ziel zu haben, in dieselbe Richtung zu laufen. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass wir alle völlig identisch sein sollten. Nein, ganz im Gegenteil. Die Einheit der Gemeinde wird gerade dadurch schön, dass wir in unserer Unterschiedlichkeit Einheit haben. Obwohl wir nicht gleich sind, sind wir trotzdem eins. Obwohl wir alle unterschiedliche Lieblingsfarben, Interessen und Berufe haben, sind wir eins. In dieser Vielfalt wird die Schönheit der Gemeinde sichtbar. Diese Einheit, die wir in unserer Unterschiedlichkeit haben, zeigt sich darin, dass wir unseren eigenen Willen hinten anstellen und danach streben, gleich zu denken. Das klingt wahrscheinlich ein bisschen fremd, wenn ich jetzt sage, dass du deinen eigenen Willen hinten anstellen sollst und danach streben sollst, den gleichen Willen zu haben wie die anderen. Ja, unsere Gesellschaft ist dieser Gedanke fremd. Bei uns dreht sich alles um uns und unseren eigenen Willen. Wir sind sehr individualistisch geprägt. Für die Einheit in der Gemeinde kann dieser Individualismus aber sehr schnell zur Gefahr werden. Wenn jeder seinen eigenen Willen umsetzt, dann ist das am Ende keine Einheit mehr. Ja, das bedeutet nicht, dass du deinen Kopf ausschalten sollst und nicht mehr selber denken darfst. Es bedeutet aber, dass wir nach Einheit auch in unserem Denken streben sollten. Was nur dann gehen kann, wenn das Kreuz das Zentrum unseres Denkens ist. Natürlich werden wir auch dann immer wieder Meinungsverschiedenheiten haben. Ja, wir kennen das ziemlich gut. Wir stimmen nicht in allem überein. Gerade auch theologisch. Es gibt in jeder Gemeinde eine gewisse Vielfalt an Meinungen. Sind wir hier in Denken und Wollen getrennt? Grundsätzlich gilt, dass Einheit nicht ohne Wahrheit funktionieren kann. Die grundsätzlichen Fragen, die müssen geklärt sein. Wir brauchen Einheit in Fragen, die das Evangelium betreffen. Theologische Unterschiede, die den Kern unseres Glaubens betreffen, theologische Unterschiede, die das Evangelium betreffen, die stehen nicht zur Diskussion. Nicht nur, weil sie unsere Gemeinde und unseren Glauben bedrohen, sondern auch, weil man mit diesen Menschen keine Einheit haben kann. Ja, die Einheit in der Gemeinde basiert auf der Wahrheit der Bibel, auf der Wahrhaftigkeit des Evangeliums. Und wer an diesen Grundfesten rüttelt, der kann gar nicht zu dieser engen Gemeinschaft dazugehören. Selbst wenn wir es versuchen würden, so jemand in unsere Mitte aufzunehmen, würde das nicht gelingen. Bei weniger wichtigen Themen ist es in Ordnung, anderer Meinung zu sein. Die Einheit ist da ja nicht immer automatisch bedroht. Ja, in solchen Fällen kann es hilfreich sein, wenn man nicht in dieselbe Gemeinde geht. Es kann hilfreich sein, dass wenn man gewisse theologische Unterschiede hat, dass man dann unterschiedliche Gemeinden besucht. Nicht um die Spaltung zu fördern, sondern um Streit innerhalb der Gemeinde zu verhindern. Weil leider leben wir in einer sündigen Welt und leider ist jeder von uns Sünder. Und aus diesem Grund ist die perfekte Einheit auf dieser Welt einfach nicht möglich. Manchmal hilft es auch, die Einheit nicht einfach zu erzwingen. Besonders dann, wenn die Meinungsunterschiede ziemlich groß sind. Bekenntnisse, wie wir sie hier haben, werden oft als Auslöser für Spaltung betrachtet. Du kennst vielleicht den Vorwurf, dass Bekenntnisse zu Spaltungen und Parteiungen unter Christen führen. Aber wenn wir mit den Bekenntnissen gut umgehen, dann verhindern sie genau das. Dann verhindern sie Streit und Spaltung. Bekenntnisse sind nämlich dazu da, uns auf die essentiellen, auf die wichtigen Dinge zu einen. Sie stellen uns auf gemeinsamen Grund und sichern damit unsere Einheit. Das tun sie, weil sie klar machen, auf welcher Basis die Einheit gegründet ist. Diese Basis, das ist das Evangelium. Ja, wir werden in unserer Gemeinde unterschiedliche Meinungen haben, aber diese unterschiedlichen Meinungen werden nicht von grundsätzlicher Natur sein. Nicht dann, wenn wir auf dem Evangelium gegründet sind. Ja, es wird sich nicht um essentielle Dinge drehen, sondern weniger um die unwichtigen Aspekte unseres Glaubens, die weniger wichtigen. Unser Denken, unser Sprechen, unser Wollen, das sind maßgebliche Zeichen für unsere Einheit. Und diese Einheit besteht nicht nur für sich selbst, sondern für ein größeres Ziel. Das ist der dritte Punkt, das Ziel unserer Einheit. Das Ziel unserer Einheit wird uns im letzten Vers dieses Abschnittes vor Augen geführt. Dort heißt es, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Unser Ziel ist, das Evangelium wiederzuspiegeln, das Kreuz Christi groß zu machen. Mangelnde Einheit ist ein Problem für Gemeinden, weil Gemeinden dadurch von ihrem Auftrag, den sie bekommen haben, abgehalten werden. Gemeinden verlieren den Fokus, den sie eigentlich haben sollten und verbringen ihre Zeit lieber damit, sich selbst in den Vordergrund zu stellen, anstatt Christus groß zu machen. Und aus diesem Grund kann man sagen, dass das Ziel der Einheit aus zwei Dingen besteht. Auf der einen Seite soll das Evangelium verkündigt werden. Die frohe Botschaft von Jesus soll allen bekannt gemacht werden, die die gute Botschaft noch nicht gehört haben. Und auf der anderen Seite hat die Einheit auch das Ziel, Christus groß zu machen, den Blick von uns Menschen wegzulenken auf ihn. Einheit sollte also dazu führen, dass wir das Evangelium verkündigen. Das hast du wahrscheinlich schon 1000 Mal gehört. Du denkst dir jetzt, ja, kenne ich, weiß ich. Aber kommst du diesem Auftrag auch nach? Und was bedeutet es denn, das Evangelium einheitlich als Gemeinde zu verkündigen und wiederzuspiegeln? Die Verkündigung des Evangeliums ist mehr, aber niemals weniger als die Predigt der frohen Botschaft. Ja, aus der Verkündigung des Wortes kommt der Glaube. Durch die Verkündigung des Wortes wirkt der Geist. Die Verkündigung mit Worten, das ist der Weg, den Gott erwählt hat, um Menschen zu verändern, um in ihren Herzen zu arbeiten. Das ist der Grund, warum wir hier jeden Morgen aus Gottes Wort predigen. Aber die Verkündigung hört am Sonntag nach dem Gottesdienst eben nicht auf. Zum einen ist es der Auftrag von jedem Einzelnen, das Evangelium in den persönlichen Gesprächen weiterzugeben. Zum anderen ist es unser Auftrag als Gemeinde, das Evangelium auszuleben. Was meine ich damit? Ja, das Evangelium, das darf nicht bloß Lippenbekenntnis sein, weil das Evangelium mehr ist als nur Theorie. Bekennst du nur, dass Jesus dem Tod durch seinen Tod und durch seine Auferstehung die Macht genommen hat? Bekennst du nur, dass wir durch die Erneuerung unserer Herzen neue Menschen geworden sind? Oder lebst du auch gemäß dieser Realität? Unser Leben soll ein sichtbares Zeugnis dieser inneren Realität sein. Ja, du solltest dein Leben daran ausrichten, das Evangelium zu verkörpern. Das gilt für dein eigenes Leben, das gilt aber auch für die ganze Gemeinde. Ja, wir sind oft darauf fokussiert, selbst gemäß dieser Realität zu leben, und das ist gut. Verlieren wir aber nicht den Fokus, dass wir auch und in unserem Gemeindeleben am Evangelium ausgerichtet sein sollten. Beides darf nicht gegeneinander ausgespielt werden, weil es eng zusammengehört. Dennoch sollten wir auch immer wieder darüber nachdenken, wie wir uns in der Gemeinde verhalten sollten, um die Einheit der Gemeinde im Evangelium wiederzuspiegeln. Je nachdem, in welchem Kontext unser alltägliches Leben stattfindet, haben wir wahrscheinlich mit vielen Nichtchristen zu tun und sehen einen gewissen Kontrast zur Gemeinde. Auf der Arbeit, in der Schule, an der Uni, das sind viele Menschen, die nichts mit dem Glauben zu tun haben, die ganz weit weg von Jesus leben. Bei einigen merkt man das wahrscheinlich mehr als bei anderen. Und in unserer postmodernen Welt haben sich in den vergangenen Jahren auch die Spielregeln für unseren Alltag verändert. Ja, die christlichen Werte sind nicht mehr so präsent wie noch vor 50 Jahren. Und gerade aus diesem Grund können wir durch unser Verhalten in der Gemeinde und als Gemeinde einen großen Unterschied machen. Vor einigen Jahren, da kam ein junger Mann zu uns in die Gemeinde in Gießen. Er hat zuvor fast nichts mit dem Glauben zu tun gehabt. Auch ganz wenige aus seiner Freundesgruppe damals hatten was mit dem Glauben zu tun. Und als er dann eingeladen wurde, in die Gemeinde zu kommen, ist er einfach mal gekommen. Er hat sich das einfach mal angehört. Und ab diesem Tag kam der junge Mann recht regelmäßig zum Gottesdienst und auch zu anderen Gemeindeveranstaltungen. Und einer seiner Gründe war unsere Gemeinschaft. Er hat sinngemäß gesagt, bei euch ist die Dynamik, bei euch ist der Zusammenhalt der Gruppe ganz anders als alles, was ich bisher erlebt habe. Ja, man wird hier aufgenommen, obwohl man niemand kennt. Menschen sprechen mit einem, sind interessiert, fragen einen über Dinge, obwohl man eigentlich völlig fremd ist. Am Anfang habe ich diesen Einwand erwähnt, den Nichtchristen häufig bringen. Ja, bevor ihr keine Einheit habt, kann ich euch nicht ernst nehmen. Ich glaube, gelebte Einheit in unseren Gemeinden ist das beste Mittel, dieses Argument zu entkräftigen. Einheit im Evangelium schafft nämlich eine solche Atmosphäre, die geprägt davon ist, den anderen zu sehen, nicht selbstsüchtig zu sein. Es ist eine Strahlkraft, die vor allem in dunklen Zeiten ganz hell leuchtet. Diese Strahlkraft kommt nicht von uns, sondern durch das Kreuz. Ja, wenn wir als Gemeinde in Streit und Spaltung leben, dann stehen wir vor dem Kreuz. Wir verdecken die Strahlkraft des Kreuzes. Wir verdecken das Licht, das Jesus eigentlich durch uns scheinen möchte. Wenn wir aber Einheit haben, dann stehen wir geschlossen neben dem Kreuz. Wir zeigen auf das Kreuz und weisen alle darauf hin, wie groß die Strahlkraft ist, die vom Kreuz ausgeht. So dass es jeder sehen kann. Ja, wenn wir Einheit haben, dann geht es in erster Linie nicht um uns, sondern dann geht es in erster Linie um Jesus. Das ist es, was Vers 17 hier meint. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftigt wird. Unsere Aufgabe ist es, alles hinten anzustellen, was uns Menschen in den Vordergrund stellen würde. Dein Stolz, der dich zum Streit treibt, dein Fokus auf dich selbst, der dazu führt, dass du die Gemeinschaft mit den anderen Geschwistern in der Gemeinde vernachlässigst, dein Musikgeschmack, der die Diskussion um die richtige Begleitung immer wieder aufleben lässt, deine Vorlieben in der Gestaltung des Gottesdienstraums, der alle paar Wochen zu Streit führt. Unser Zentrum sollte das Evangelium sein, um das sich die Einheit bildet. Der Grund dafür ist, weil das Evangelium die gute Nachricht ist, die wir und auch unsere Welt so bitter nötig haben. Das Evangelium ist die Kraft hinter der Einheit der Gemeinde. Wahre Einheit bekommen wir in unserer Gemeinde nicht, indem wir uns viel Mühe geben. Nicht dadurch, dass wir eine neue Gemeindeveranstaltung einführen, die das Ziel hat, die Gemeinschaft zu stärken und Einheit zu schaffen. Einheit kommt nicht aus uns, weil wir, wie es der Heidelberger Katechismus einmal sagt, dazu geneigt sind, Gott und unseren Nächsten zu hassen. Ja, das Evangelium hat die Kraft, unsere Herzen mehr und mehr dahin zu verändern, Gott und den Nächsten zu lieben. Sodass wir nicht nach den eigenen Zielen streben, sondern nach dem Willen Gottes leben. Das Evangelium hat die Kraft, die Einheit in unseren Gemeinden zu stärken, enger zu machen und auch zu erhalten. Lasst uns Gott aus diesem Grund von Herzen für das Evangelium danken, das er uns geschenkt hat. Ja, ihn wollen wir bitten, dass er unsere Herzen immer mehr dahin verändert, nach Einheit zu streben. Und weil das Evangelium die Kraft hat, uns zu verändern, weil der Aufruf an uns so deutlich ist, sollen wir in der Gemeinde diese Einheit leben. Es ist die Aufforderung an uns, alle ein Leben zu leben, das die Einheit oder auf die Einheit ausgerichtet ist. Es ist die Aufforderung an dich. Stell deine persönlichen Vorliebe, stell deine persönlichen Wünsche hinten an. Spiegel die Einheit im Evangelium durch dein Leben wider. Verkündige die frohe Botschaft durch dein Sagen und durch dein Tun. Amen.